Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Miriam Rossius. Hallo, herzlich willkommen. Social Distancing ist das Gebot der Stunde. Aber in Japan hat sich das anscheinend noch nicht herumgesprochen. Wie kann das sein, in einem so hochentwickelten und gebildeten Land? Warum steigen dort täglich die Neuinfektionen, während sie in vielen anderen Ländern gerade zurückgehen? Viele geben dem zaudernden Schlingerkurs von Regierungschef Shinzo Abe die Schuld. Das Bild eines untergehenden Schiffes drängt sich auf.
Der Kapitän schläft oder ist betrunken. Der Steuermann, Kako, der Gesundheitsminister, guckt, als wolle er von Bord gehen. Und der Crew, den regierenden Liberaldemokraten, ist übel. Und alle Passagiere werden jetzt so richtig krank. Es ist eine Katastrophe. Wir alle in Japan sind auf der Diamond Princess.
Das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess liefert diesem Journalisten die Steilvorlage für bildhafte Vergleiche. Denn als das Schiff im Februar in Yokohama anlandete, nahm eine fatale Kette von Fehlentscheidungen ihren Lauf. Nun, rund 10 Wochen später, steht die unfassbare Zahl 400.000 im Raum. So viele Menschen könnten in Japan möglicherweise sterben, sagt ein Forscher. Ärztinnen und Ärzte schickten vor wenigen Tagen erneut einen Hilferuf an die Regierung. Doch Ministerpräsident Abe gab sich zuletzt immer noch betont unbeschwert, postete ein Heimvideo vom Teetrinken. Katrin Erdmann berichtet über die aktuelle Lage und beschreibt, wie es überhaupt so weit kommen konnte.
Eine schöne Kreuzfahrt ist es, quer durch Südostasien. Interessante Ausflüge, andere Kulturen, feines Essen und nette Menschen. Dazu die gute Seeluft. Das Coronavirus scheint weit weg auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, als es Anfang Februar im Hafen von Yokohama bei Tokio festmacht. Doch statt von Bord gehen die 2600 Passagiere in Quarantäne, und zwar auf dem Schiff. Das entscheidet das japanische Gesundheitsministerium, nachdem bei einem chinesischen Passagier, der kurzfristig auf dem Schiff gewesen war, nachträglich das Coronavirus festgestellt wurde. Von außen erweckt es zunächst den Anschein, als sei alles unter Kontrolle. Nach 2 Wochen Quarantäne gibt das Gesundheitsministerium für 500 Menschen, darunter viele Japaner, grünes Licht. Sie können das Schiff verlassen und dürfen sich frei bewegen. Es ist Mitte Februar. Dann stellt der erfahrene Seuchenexperte Kentaro Iwata ein Video ins Netz. Er war einige Tage zuvor auf dem Schiff gewesen und erhebt schwere Vorwürfe.
Die Infektionskontrollen auf dem Kreuzfahrtschiff waren völlig unzureichend. Es wurde überhaupt nicht unterschieden zwischen der virusfreien und der Zone, in der man sich potenziell anstecken kann.
Er ist fassungslos über den laxen und unzureichenden Umgang Japans mit der Lungenkrankheit. Die Situation an Bord beschreibt er als chaotisch.
Kein Arzt war zuständig, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Alles lag in den Händen von Bürokraten.
Iwata hält es für fahrlässig, Passagiere ohne weitere Selbstisolierung zu entlassen. Und er sollte Recht behalten. In den folgenden Tagen erkranken viele als gesund entlassene Passagiere. Am Schluss liegt die Zahl bei etwa 700 Menschen. Doch jegliche Kritik prallt an der Regierung ab. Man habe genau richtig gehandelt, wiederholt Regierungssprecher Suga mehrmals hintereinander. Bis Ende Februar plätschert das Leben in Japan so vor sich hin. Jegliche Zweifel, dass Olympia ausfallen könnte, werden sofort vom Tisch gewischt. In anderen Teilen der Welt, unter anderem im Nachbarland Südkorea, schnellen derweil die Corona-Infektionen in die Höhe. Japan bleibt von all dem ungerührt, nach dem Motto: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, wird nicht getestet. Wer Fieber hat, erst mal wieder nach Hause geschickt. Dann, am letzten Donnerstag im Februar, verkündet der rechtskonservative Regierungschef Abe plötzlich:
Ich fordere alle Grund-, Mittel-, Ober- und Sonderschulen auf, von Montag bis zu den Frühlingsferien zu schließen.
Japans Eltern sind wie vor den Kopf gestoßen. So wie diese Mutter.
In meinem Unternehmen versuchen sich alle gegenseitig zu helfen. Aber natürlich geht es auf Kosten mancher Leute. Ich werde weniger arbeiten können. Ich fühle mich richtig schlecht.
Mütter oder Väter, die jetzt zu Hause bleiben müssen, sollen vom Staat pro Tag mit rund 80 Euro entschädigt werden. Aber das ist für viele Familien natürlich viel zu wenig. Wo es geht, müssen deshalb Großeltern ran. Diese Oma ist alles andere als begeistert.
Ich habe Enkelkinder in der Grundschule, im Kindergarten und in der Krippe. Die muss ich jetzt jeden Tag sitten. Das ist ein Haufen Arbeit.
Doch selbst mit geschlossenen Schulen glauben immer weniger Regierungen daran, dass Japan das Virus im Griff hat. Das deutsche Außenministerium spricht in einem Schreiben an in Japan lebende Deutsche gar von unseriösen Infektionszahlen. Am 24. März ist der internationale Druck so groß, dass das IOC und Japan nur noch eins können: die Olympischen Spiele zu verschieben. Kaum ist der Aufschub um ein Jahr nach hinten erklärt, gehen die Infektionszahlen auch schon nach oben. Vor allem in Großstädten wie Tokio und Osaka im Westen des Landes. Der Präsident des japanischen Ärzteverbandes Yoshitaka Yokokura und der Immunologe Shigeru Omi warnen:
Aus unserer Sicht befindet sich Japan bereits in einer medizinischen Krisensituation.
Die Zahl der Infizierten, vor allem in Großstädten, steigt jetzt schnell an. Aber lange vor einem explosionsartigen Anstieg wird es zum medizinischen Kollaps kommen.
Omi hat langjährige Erfahrung, unter anderem in der Weltgesundheitsorganisation, und gehört zudem einem Gremium an, das die Regierung im Umgang mit Corona berät. Ein Gremium allerdings, das viel zu lange nur auf die Cluster setzte und glaubte, selbst von diesen würde nur ein geringerer Teil das Virus weitergeben. Schon längst hat Japan da den Anschluss verloren, Infektionsketten nachzuverfolgen. Immer lauter werden jetzt die Rufe, Regierungschef Abe soll endlich den Notstand ausrufen, zu dem er bereits vor Wochen vom Parlament ermächtigt wurde. Dabei wäre schon jetzt eine Erhöhung der Intensivbetten dringend notwendig. Allein Tokio verfügt nur über 500. Im ganzen Land kommen nur 5 auf 100.000 Einwohner. Doch der rechtskonservative Politiker zögert und erklärt stattdessen: Jeder Haushalt bekomme in den nächsten Wochen 2 Stoffmasken geschenkt. Weil Abe das ausgerechnet am 1. April erklärt, glauben viele an einen Scherz. Im Internet brechen sich Hohn und Spott Bahn. Eine junge Japanerin postet auf Twitter ein Tanzvideo, in dem sie 2 Masken hin und her schleudert. Diese beiden sagen im japanischen Fernsehen:
Wir sind zu 5 in meiner Familie. 2 Masken reichen da nicht aus.
Ich erwarte nichts mehr von der Regierung. Die Sache mit der Maske macht mich so wütend.
Was für eine Geldverschwendung ist der Tenor. Nachdem eine Woche immer wieder vom Ausnahmezustand die Rede ist und der Regierungschef in unzähligen abendlichen Pressekonferenzen nichts Neues von sich gibt, ist es am 7. April endlich soweit.
Die schnelle Ausbreitung des Coronavirus wird große Auswirkungen auf das Leben der Menschen und die Wirtschaft haben. Basierend auf dem Sondergesetz Artikel 31, Paragraph 1, erkläre ich hiermit den Ausnahmezustand.
Das Ganze gilt zunächst für 7 Regionen. Sein Appell: Die Menschen sollen sämtliche Kontakte um bis zu 80% reduzieren. Die Regierung will Führungsstärke zeigen, aber für viele Japaner und Japanerinnen hinkt das Land hinterher.
Also ich denke, es kommt ein bisschen spät. Andere Länder haben schneller reagiert, als die Zahlen angestiegen sind.
Sagt die 22-jährige Angestellte Yukari Shishida einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Und der Student Hirai Oban pflichtet ihr bei:
Japan sollte wie andere Länder strengere Auflagen machen. Vielleicht ist es etwas zu streng, Menschen dafür zu bestrafen, wenn sie rausgehen, aber ich denke, das ist eine Möglichkeit.
Denn trotz Notstand verhalten sich die Bürger zunächst wie ihre Regierung in den vergangenen Wochen. Sie machen weiter wie bisher, fahren mit der Bahn zur Arbeit, sitzen sogar noch dicht an dicht im Restaurant. In manchen Stadtteilen gibt es jeden Morgen jetzt eine Durchsage, man solle zu Hause bleiben. Der Sänger Picotaro textet seinen größten Hit um.
I have a handle, I have a soap. Wash.
Und im Fernsehen wird ständig von den Sanmitsu, zu Deutsch den 3 Engen, gewarnt. Geschlossene Räume, überfüllte Plätze und zu dichte Gespräche. Doch viele Japaner würden denken, es reiche bereits, eine der Auflagen einzuhalten, sagt der Politologe Koichi Nakano.
Viele Leute denken also, dass sie durch eine Maske geschützt sind, solange sie nicht miteinander sprechen. Oder sich die Kirschblüten anzugucken ginge auch, weil das ist ja draußen. So lächerlich das klingt, aber die Leute wissen einfach nicht, dass sie Abstand halten müssen.
Und nicht nur das.
Social Distancing ist bis heute nicht ins Japanische übersetzt. Kaum einer weiß, was das bedeutet. Und die Regierung hat auch nie von den Leuten verlangt, Abstand zu halten. Erst seit kurzem redet zumindest die Regierung in Tokio davon.
In den Supermärkten sieht man jetzt vereinzelt an den Kassen einen Spritzschutz. Doch Abstand halten? Fehlanzeige. Nur langsam stellen Unternehmen auf Homeoffice um. Nach einer jüngsten Umfrage ist es nicht mal jede zweite Firma. Aber das ist es nicht allein, sagt der langjährige Japan-Kenner und Journalist Jake Edelstein.
Abe sagt den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Aber ihm ist überhaupt nicht klar, dass es Leute gibt, die dann verhungern. Ich glaube, jeder fünfte der 20- bis 40-Jährigen hat keinerlei finanzielle Rücklagen. Die können nicht einfach zu Hause bleiben.
So wie Genko. Der buddhistische Mönch hat eine kleine Bar in Tokio und weiß schon jetzt kaum noch, wie er sich über Wasser halten soll.
Ich habe wirklich Angst und würde gerne meine Bar schließen. Aber dann verdiene ich gar nichts mehr und die Rechnungen laufen weiter. Ich habe keine andere Wahl, die Bar so lange offen zu lassen, bis keine Kunden mehr kommen.
Zwar hat Tokio kleinen und mittleren Unternehmen bis zu 8.400 Euro Hilfe zugesagt, aber wann das Geld kommt, weiß er nicht. Genko hat Angst davor, seine Bar dicht machen zu müssen.
Wenn wir schließen müssen, sind wir am Ende. Das wäre wie Selbsttötung. Wir müssen uns entscheiden. Entweder sterben wir wegen des Coronavirus oder wir bringen uns nach dem Bankrott um.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat für das erste Quartal bereits düstere Aussichten verkündet. Das Bruttoinlandsprodukt könnte um ein Viertel einbrechen, hieß es vor wenigen Tagen. Geschäfte ganz dicht zu machen, davor schreckt die Landesregierung auch deshalb bisher zurück. Mit skurrilen Regeln, wie Politologe Nakano bemerkt.
Friseure bleiben offen, Kneipen ebenso bis abends um 8 und können bis 19 Uhr Alkohol servieren. Das Coronavirus scheint nachtaktiv zu sein.
Derweil steigen die Infektionszahlen vor allem in Tokio weiter an. Bis zum vergangenen Wochenende haben sich offiziell rund 10.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Was sich wenig anhört, ist aus mehreren Gründen besorgniserregend. Erstens, innerhalb von 3 Wochen haben sich die Zahlen vervierfacht. Zweitens, Japan testet immer noch wenig. Nach Recherchen des ARD-Hörfunks sind es nicht einmal 8.000 Tests pro Tag. Angekündigt waren 20.000. Drittens, in einer Umfrage des Messenger-Dienstes LINE unter 24 Millionen Nutzern gaben etwa 27.000 Menschen an, sie hätten 4 Tage hintereinander mehr als 37,5 Grad Fieber gehabt. Hochgerechnet auf die Bevölkerungszahl kommt man auf 135.000 potenzielle Corona-Patienten. Am vergangenen Mittwoch alarmiert die Prognose des japanischen Forschers Hiroshi die Öffentlichkeit. Macht Japan nichts, könnte es bis zu 400.000 Tote geben. Andere Experten gehen nicht so weit, doch zeigt sich bereits jetzt in Tokio, das Gesundheitssystem ist heillos überlastet. Viele Krankenhäuser nehmen keine Patienten mehr auf, Personal infiziert sich, weil Schutzkleidung fehlt. In einem Beitrag des öffentlich-rechtlichen Senders NHK schildert der Arzt eines allgemeinen Krankenhauses die Lage so.
Uns gehen so langsam die Waffen für den Kampf gegen das Virus aus. Kommt es dazu, kann ich den Mitarbeitern doch nicht sagen, gehen Sie bitte ohne Ausrüstung da rein. Wenn wir den Punkt erreichen, ist das nichts anderes als der Kollaps unseres Gesundheitssystems.
Und eine Mitarbeiterin fügt hinzu,
letztlich hat doch jeder von uns das ungewisse Gefühl, vielleicht selbst das Virus zu haben. Ist es unter den Umständen wirklich in Ordnung, nach Hause zu fahren und ganz normal mit der Familie zu leben? Durch diese Unsicherheiten sind alle emotional ziemlich erschöpft.
Obwohl Tokio für Patienten mit milden Symptomen bereits Betten in Hotels angemietet hat, kommt es nicht hinterher. Mehr als 200 positiv auf das Virus getestete Menschen sollen sich zu Hause in Selbstquarantäne begeben. Ob das in den oft beengten Verhältnissen möglich ist und wie das kontrolliert wird, weiß keiner. Anders als die Nachbarländer Taiwan oder Südkorea hat Japan bisher kein Tracking-Verfahren eingeführt. Diese Psychiaterin sagt, sie sei kurz vor dem Zusammenbruch und nicht nur sie.
Die Situation ist wie ein Luftballon, der beim geringsten Anstupsen platzen könnte.
Am 16. April weitet die Regierung den Ausnahmezustand auf das ganze Land aus. Doch Premier Abe vermittelt in einem Video von sich zu Hause immer noch den Eindruck, als habe er damit nichts zu tun. Der junge Liedermacher Gen Hoshino textet darauf: Lasst uns zu Hause tanzen. Der Premier sitzt derweil in seinem vornehmen Wohnzimmer, trinkt Tee und spielt mit dem Haustier. In einem Post auf Twitter heißt es dazu:
Lieber Abe-san, vielen Dank für die Verschwendung von Steuergeld. Bitte trinke in Ruhe deinen Tee weiter, zusammen mit deinem geliebten Hund, während du die Bürger ohne Garantien im Stich lässt.
Kurz darauf kündigt die Regierung an, sie plane jedem Bürger, egal wie reich oder arm er oder sie ist, rund 850 Euro zu schenken. Das wird wohl kaum reichen. Schon vor Corona stand die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt vor einer Rezession. Journalist Jake Edelstein zieht einen Vergleich zum Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, mit dem in Japan alles begann, und heute.
Der Kapitän schläft oder ist betrunken. Der Steuermann Kako, der Gesundheitsminister, guckt, als wolle er von Bord gehen. Und der Crew, den regierenden Liberaldemokraten, ist übel. Und alle Passagiere werden jetzt so richtig krank. Es ist eine Katastrophe. Wir alle in Japan sind auf der Diamond Princess. Right now in Japan, all of us.
Ein extrem beunruhigendes Szenario, von dem Katrin Erdmann da berichtet hat, unsere Korrespondentin in Tokio. Und von dort ist sie uns jetzt auch zugeschaltet. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir haben das ja in Ihrem Stück gerade gehört. Die japanische Bevölkerung versteht immer weniger, wohin ihr Premier das Land eigentlich steuert. Dabei hat Japan in nächster Nähe einen Nachbarn, bei dem es sich einiges abgucken könnte. Südkorea nämlich. Eine so enge Nachbarschaft und doch so ein unterschiedlicher Umgang mit der Pandemie. Wie sehr überrascht Sie das? Sie haben ja beide Länder im Blick.
Also man muss vielleicht sagen, dass beide Länder sehr unterschiedliche Voraussetzungen hatten, was jetzt das Coronavirus betraf. Japan hatte ja zunächst das Schiff, worüber ich ja auch berichtet habe. Und Südkorea hatte vor allem das Problem mit einer Sekte und sehr schnell steigenden Zahlen. Ich denke, man kann hier dran gut sehen, wie unterschiedlich beide Kulturen trotz aller Gemeinsamkeiten sind. Südkorea ist klein und wendig, musste sich sehr schnell mit einer neuen Situation zurechtfinden und darauf reagieren, hat das auch geschafft. Und Japan ist sehr groß und behäbig. Sie hatten das Schiff und dann war erstmal wieder Ruhe.
Sie haben ja die Sekte schon erwähnt, die in Südkorea als Hotspot im Zentrum stand. Man hört von dieser Sekte hier irgendwie gar nichts mehr. Hatte es eigentlich Konsequenzen für diese christliche Gruppe?
Also es hatte für ganz viele Mitglieder und solche, die als Anhänger bezichtigt wurden, also sie wurden erheblich diskriminiert und darüber ist tatsächlich nur am Rande berichtet worden. Aber das war, glaube ich, gar nicht so angenehm für die. Die Stadt Seoul hat zugleich Anklage wegen Mordes erhoben, weil ja Mitglieder zunächst den Corona-Test verweigert haben sollen und dann das Virus weitergegeben haben sollen. Der Chef der Organisation, der hat eine erhebliche Summe Geld gespendet zur Bekämpfung des Virus, hat sich auch öffentlich entschuldigt. Vielleicht ganz grundsätzlich mal gesagt, es gibt sehr, sehr viele fundamentalistische christliche Gruppen in Südkorea. Die sind zum Teil auch sehr einflussreich. Und das kann man jetzt auch daran sehen, dass diesen Sonntag, obwohl die Zahlen zwar zurückgehen in Südkorea, aber natürlich noch die Gefahr nicht gebannt ist, jetzt alle wieder einen Gottesdienst abhalten dürfen. Das ist das erste Mal.
Die Zahlen sehen ganz gut aus. Wie weit ist das Land trotzdem noch von einer Normalisierung entfernt?
Also man hat, wie auch in vielen anderen Ländern auch, jetzt ein bisschen Sorge vor einer zweiten Welle. Und jetzt geht es eben darum, dass man die Leute irgendwie bei der Stange hält, dass sie merken, nee, ist noch nicht vorbei, ihr müsst noch ein bisschen ausharren, so ähnlich auch, wie es ein bisschen in Deutschland ist. Wie es weitergeht, hängt natürlich nicht nur von Südkorea ab, sondern auch ganz stark von den anderen Ländern rundherum. Denn das Land ist ja wirtschaftlich sehr, sehr abhängig von anderen Ländern.
Insgesamt sind die Leute in Südkorea ja sehr zufrieden mit dem Krisenmanagement der Regierung um Präsident Moon Jae-in. Das hat sich erst neulich bei der Parlamentswahl gezeigt. Glauben Sie, dass das eine dauerhafte Tendenz bleiben könnte mit Blick auf die sehr viel wichtigere Abstimmung über die Präsidentschaft, die erst noch folgt?
Also das wird von vielen Dingen abhängen, unter anderem zum Beispiel, ob die Regierung von Moon Jae-in es jetzt tatsächlich schafft, die wirtschaftliche Lage schnell wieder in den Griff zu bekommen und vor allen Dingen jungen Leuten, die ihn ja größtenteils gewählt haben, Hoffnung zu machen. Moon Jae-in darf nicht wiedergewählt werden, das ist das Gesetz in Südkorea, aber Premier Lee läuft sich derzeit warm. Der spricht sehr gut Japanisch, es könnte zum Beispiel dazu führen, dass das Verhältnis zu Japan wieder ein besseres wird. Vielleicht könnte er da auch
auch viele Wählerstimmen gewinnen. Eine andere Frage ist auch, wie es mit Nordkorea weitergeht. Moon Jae-in hat ja dafür geworben, für einen Annäherungskurs zu Nordkorea. Das ist ja jetzt ein bisschen auf Eis gelegt. Von Nordkorea sind da jetzt eher andere Signale gekommen. Und bei der Parlamentswahl ist es so, dass erstmals auch ein ehemals nordkoreanischer Geflüchteter ins Parlament gekommen ist, was schon auch für ein anderes Selbstbewusstsein steht. Und möglicherweise wird da auch der Einfluss gewinnen, da auf Distanz zu gehen, eine andere Nordkorea-Politik zu verfolgen. Und das wird auch ganz stark davon abhängen, wie sich das zwischen diesen beiden Staaten entwickelt, sicherlich.
Was hört man denn aus Nordkorea eigentlich jetzt in puncto Corona? Hört man überhaupt etwas?
Also von Nordkorea hört man ja erfahrungsgemäß eh nicht so viel. Es heißt immer nur, bei uns gibt es kein Corona. Man hat sehr früh, das muss man tatsächlich sagen, die Grenzen offiziell dicht gemacht zu China. Das sind ja so rund 1500 Kilometer und das ist der wichtigste Handelspartner für Nordkorea. Man hat gesagt, also alle müssen 30 Tage in Quarantäne. Also man hat versucht, da sehr schnell zu handeln, auch sicherlich, weil man natürlich, was die medizinische Versorgung angeht, nicht gut aufgestellt ist. Deshalb gibt es auch große Sorge, wie es da wirklich den Menschen geht. Es gibt einige Länder, die Testkits bereitgestellt haben, also Russland zum Beispiel. Auch Südkorea hat da Hilfe geleistet. Aber tatsächlich nichts Genaues weiß man nicht. Man kann nur mutmaßen und man kann sicher davon ausgehen, dass Nordkorea nicht besser dran ist als alle anderen Länder, noch dazu, wo es das Nachbarland von China ist.
Eindrücke aus Nordostasien. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann war das. Eine Geschichte habe ich noch für Sie. Wir bleiben in Asien, bewegen uns aber deutlich weiter nach Süden, auf die Philippinen. Bis Ende April soll der Lockdown dort noch gelten, den der autokratische Präsident Duterte Mitte März verhängt hat. Eine drastische Ausgangssperre mit drakonischen Strafmaßnahmen. Schießbefehl inklusive. Thomas Kruchem hat von Deutschland aus Kontakt mit Menschen aufgenommen, die er von früheren Besuchen auf den Philippinen kennt, und er wollte wissen, wie es um sie und ihr Land steht.
In Tondo, einem armen Viertel der philippinischen Hauptstadt Manila, war ich zuletzt 2016. Geduckte Hütten aus Bambus und rostigem Wellblech habe ich gesehen, Gewirr von Stromkabeln und Wäscheleinen, Hunde und Kinder, die in verrottendem Müll spielten. Jetzt erreiche ich am Telefon Dadisita Libao, eine Mutter von drei Kindern. Niemand arbeite in Tondo, sagt sie. Fast alle hätten kein Geld.
Bei uns in der Siedlung hungern schon einige. Demnächst aber bekomme jede Familie 5000 Pesos, 90 Euro, hat der Barangay-Captain gesagt, unser Bürgermeister. Passt aufeinander auf, sage ich meinen Nachbarn, und betet jeden Tag. Dann müssen wir bald keine Angst mehr haben.
Vorläufig haben Filipinos und Filipinas gute Gründe für ihre Angst. Nicht nur wegen des Virus, das inzwischen 7000 von ihnen infiziert hat.
My orders are, shoot them dead.
Schießt sie tot, ruft der Präsident der Philippinen seinen Sicherheitskräften zu. Lockdown-Sünder sollen sterben, wie Drogendealer, die Rodrigo Duterte zu Tausenden umbringen lässt. Auf Menschen, die den Lockdown verletzen, schieße die Polizei bis heute nicht. Zigtausende jedoch seien schon verhaftet worden, berichtet aus seinem Homeoffice in Quezon City Mario Madarasso, Leiter der Bürgerrechtsorganisation Ideals.
Da wurden Menschen willkürlich festgenommen und in Hundekäfige gesperrt. Andere mussten stundenlang in der prallen Sonne stehen. Zwei festgenommene Frauen wurden von Polizisten vergewaltigt. All das widerfährt normalen Bürgern. Der Senator Coco Pimentel aber lief überall herum, obwohl er wusste, dass er Corona-positiv war. Und bis heute ermittelt kein Staatsanwalt gegen ihn.
Weil Filipinos martialische Gesten mögen, ist Präsident Duterte trotzdem beliebt wie eh und je. Derweil haben 4 von 5 Erwerbstätigen in Manila ihr Einkommen verloren. Die von Duterte versprochene Soforthilfe von 100 bis 150 Euro pro bedürftiger Familie ist längst nicht überall angekommen. Und immer mehr Bewohner der Elendsviertel hungerten, erklärt mir am Telefon Professor Randy Tuano, Wirtschaftswissenschaftler an der Ateneo-Universität Manilas. Hunger greife auch deshalb um sich, weil der Lockdown den Nahrungsmittelfluss vom Land in die Städte behindere, sagt Tuano.
Viele Lokalverwaltungen haben Straßensperren errichtet, um zu kontrollieren, wer die Region verlässt und wer ankommt. Wegen dieser Sperren schaffen es nun viele Nahrungsmittellieferungen nicht mehr in die Städte. Und wir hören von Bauern, die ihre Produkte verschleudern oder sogar verschenken, weil sie nicht mehr verkaufen können.
Hinzu kommen Corona-bedingte Schwierigkeiten beim Reisimport.
Die Philippinen sind ein Nettoimporteur von Reis, unserem wichtigsten Grundnahrungsmittel. Jetzt aber hat Vietnam, unser Hauptlieferant, den Reisexport eingestellt. Diese Nachricht hat große Besorgnis ausgelöst bei unserer Regierung.
Für noch mehr Beunruhigung sorgt eine weitere von der Pandemie verursachte Katastrophe. 3 Millionen philippinische Seeleute, Pflegekräfte und Haushaltshilfen arbeiten in Europa und den USA, in arabischen Ländern und Australien. Sie haben ihren Familien 2019 30 Milliarden Euro überwiesen. Hunderttausende dieser Arbeitskräfte würden jetzt entlassen und heimgeschickt, berichtet Mario Madarasso.
Die Konsumausgaben im Land werden vor allem mit diesem Geld bestritten. Das heißt, wenn jetzt weniger Geld aus dem Ausland kommt, ist schon deshalb eine Rezession unvermeidlich. Und viele Leute, die bis vor kurzem in Übersee gearbeitet haben, werden ihre Häuser nicht abbezahlen können. Sie können ihre Kinder auch nicht mehr auf gute Schulen schicken. Außerdem wird natürlich die Arbeitslosigkeit zunehmen.
Arbeitslosen- und Bedürftigenhilfe, Überbrückungshilfe für Millionen Händler und Handwerker, teure Reiseinkäufe auf dem Weltmarkt. All das werde extrem teuer für die Regierung Duterte, meint Wirtschaftswissenschaftler Tuano. Doch es gibt Lichtblicke. Die Weltbank hat den Philippinen 2 Milliarden Dollar Nothilfe versprochen. Und das Reich der fast 8000 Inseln zählt zu jenen 77 ärmsten Ländern der Welt, für die die G20, die 20 reichsten Industrienationen, soeben den Schuldendienst ausgesetzt haben. Vorläufig bis Ende des Jahres.
Erfreulicherweise sind die Staatsschulden der Philippinen eher niedrig im Verhältnis zu unserem Sozialprodukt. Das heißt, unsere Regierung könnte mehr Schulden machen. Sie könnte mehr Geld ausgeben, um nicht nur bedürftige Bürger zu unterstützen, sondern auch von der Krise betroffene kleine und mittlere Unternehmen.
Mit Bangen, sagt Professor Tuano, sehe er jetzt der unausweichlichen Lockerung des Lockdown entgegen. Wird es den Philippinen auch dann noch gelingen, einen dramatischen Anstieg der Corona-Infektionen zu vermeiden?
So vielfältig die Auswirkungen der Pandemie sind, auch auf den Philippinen ist das eine der ganz entscheidenden Fragen, wie Thomas Kruchem berichtet hat. Die nächste Podcast-Folge erzählt, wie Corona in Griechenland spürbar ist. 10 Jahre nach der Rettung durch den europäischen Finanzschirm könnte es womöglich heißen, alles zurück auf Anfang. Diese Folge ist hier zu Ende. Ich bin Miriam Rossius und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.